Diversify, the Private Market Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Diversify, der Private Market Podcast. Heute an meiner Seite der Martin Valentowitz von der BNP Paribas Asset Management. Martin, ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
Ja, danke Hendrik für die Einladung. Ich freue mich, hier bei dir in Berlin zu sein.
Vorab unser Disclaimer: Dieser Podcast bietet keine Anlageberatung und dient nur zu Informationszwecken. Martin, du bist heute Morgen frisch aus Frankfurt hergefahren mit der Deutschen Bahn. Es hat zum Glück alles geklappt, deswegen können wir heute pünktlich aufnehmen. Heute ist Montag, 17. Februar, direkt schon mal vorab gesagt. Erzähl doch mal ein, zwei, drei Sätze über dich, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, wer jetzt die nächste Zeit hier auf dem Ohr liegt.
Ja, vielen Dank. Ich würde mal sagen, kein notorischer Nörgler, deswegen hätte ich mich jetzt auch gar nicht über die Deutsche Bahn beschwert, aber das nur am Rande. Ich arbeite als Sales Manager bei der BNP Paribas beim Asset Management, wie du schon richtig gesagt hast. Und ich kümmere mich in Deutschland um Kundengruppen wie Privatbanken, Vermögensverwalter, aber auch digitale Kanäle, so wie Now.
Da vielleicht auch schon direkt die Frage, ist es ein Unterschied zwischen BNP Paribas und BNP Paribas Asset Management? Ist einfach die Asset Management Abteilung?
Genau, es ist im Prinzip die Asset Management Einheit der Gruppe der BNP Paribas, um das vielleicht ein bisschen einzuordnen. Wir haben als Gruppe 185.000 Mitarbeiter weltweit.
Okay.
Auf das Asset Management entfallen 3.000 Leute, also es ist tatsächlich relativ überschaubar. Und für Deutschland gesprochen haben wir 6.000 Leute hier in Deutschland für den Konzern und auf Asset Management Ebene sind wir knapp 30 Leute.
Okay. Und ihr sitzt, Asset Management sitzt in Frankfurt?
Genau, hauptsächlich in Frankfurt. Wir haben noch zwei Kollegen, die sind in München vertreten, also uns im Süden der Republik, aber ansonsten Headquarter Frankfurt, genau.
Okay. Ja, cool, Martin. Ich freue mich sehr auf den Austausch. Wir reden natürlich später auch noch über unser neuestes Produkt bei uns auf der Now-Plattform, und zwar euren Private Debt Fonds. Aber vorab, die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen es, wir reden ein bisschen über Aktuelles. Also wir nehmen heute auf, deswegen habe ich es auch gerade nochmal gesagt, Montag, 17. Februar, die Sendung oder die Folge wird erscheinen nach der Wahl, den Dienstag. Aber natürlich, nichtsdestotrotz, es ist das allgegenwärtige Thema. Wir könnten nicht anders, als darüber zu sprechen. Hast du gestern RTL geschaut, Martin?
Ja, ich glaube, man musste RTL schauen. tatsächlich läuft bei mir sonst auch gerne Fußball am Wochenende, aber ich war gestern, man kann schon fast sagen, richtig heiß auf das Quadrell, wie es ja genannt wurde.
Ja.
Es ging ja wirklich auch sehr, sehr heiß zur Sache. Ich habe mir jetzt etliche Formate angeschaut, die Tage, und bin schon überrascht, ehrlich gesagt, wie da auch aufeinander eingedroschen wird, Gott sei Dank nur auf der verbalen Ebene. Aber da wird mit der Kritik wird nicht zu knapp gehalten. Und ich stelle mir dann immer so ein bisschen die Frage, ne, wenn man sich jetzt da so aufeinander eindrescht und nächste Woche, jetzt am Sonntag, haben wir die Wahl und danach sitzt der ein oder andere dann zusammen im Kämmerchen und führt Koalitionsverhandlungen. Da stelle ich mir immer so ein bisschen die Frage, wie funktioniert es denn ohne Gesichtsverlust, wenn man sich jetzt im Vorfeld wirklich so die Meinung geigt und ja tatsächlich auch bei vielen Themen sehr, sehr differenzierte Meinungen hat.
Ja, das ist auch immer sehr spannend. Also vielleicht vorab, ich stimme dir zu. Also ich fand tatsächlich jetzt das RTL-Format am unterhaltsamsten und auch am informativsten. Also ich fand jetzt im Vergleich dazu, es war glaube ich im ZDF, das Duell, ne, mit Merz und Scholz, das fand ich jetzt auch inhaltlich sehr, sehr abgefallen. Es war sehr vorhersehbar. Die Moderatorinnen waren auch nicht sonderlich kritisch, aber gestern waren schon ein paar Fragen dabei, ne, irgendwie Cum-Ex und etc., die versucht hatten, die Leute aus der Reserve zu holen. Deswegen war ich überrascht, obwohl es RTL war, muss man so sagen. Aber die Frage natürlich, die sich stellt, du hast die Andeutung gemacht hinsichtlich Koalitionsverhandlungen, ob es letztendlich auch die Leute sind, die sich da gestern verbal angegangen sind, ob die auch wirklich dann am Ende Koalitionsverhandlungen führen, ne?
Ja, der ein oder andere wird sicherlich dabei sein, aber warten wir es jetzt mal ab. Die Umfragen, die gehen jetzt ja auch noch ein Stück weit auseinander. Da gibt's immer mal wieder die neue Entwicklung, 1 Prozentpunkt hoch oder runter in die eine oder in die andere Richtung.
Für manche Parteien ist das sehr entscheidend.
Absolut, die 5-Prozent-Hürde, da werden sich einige oder würden sich freuen, wenn sie es noch schaffen. Ich bin sehr gespannt, aber man muss natürlich auch sagen, umso mehr von den kleinen Parteien im Zweifelsfall den Sprung in den Bundestag schaffen, desto schwieriger können potenziell auch die Koalitionsverhandlungen werden. Um die Verteilung der Sitze im Bundestag zu regeln.
Ja.
Also ich muss sagen, mal so meine persönliche Meinung, ich weiß nicht, wie du es siehst, so spannend war es gefühlt lange nicht. Ich verfolge das wirklich einfach sehr, sehr gerne. Jetzt mal fernab von jeglicher politischen Haltung oder politischen Meinung. Es wird hoch und runter diskutiert, keine Familienfeier, kein Telefonat mit Freunden, wo das nicht irgendwie aktuell Thema ist. Denn es, glaube ich, es gibt ja sehr, sehr viele Themen, allen voran, glaube ich, wenn wir hier auch sprechen, so die große Frage, wie geht es denn weiter mit der deutschen Wirtschaft in den nächsten Jahren und natürlich auch Jahrzehnten? Das ist natürlich eine ganz, ganz zentrale Frage. Klimawandel, die Frage der inneren Sicherheit. Ja. Da gibt es natürlich eine ganze Latte weiterer Themen und Fragen, die diskutiert werden müssen. Und ich glaube, wir brauchen nach der Wahl auch relativ schnell dann irgendwie eine Klarheit, wie es denn weitergeht, wie die Koalition aussehen wird. Und dann brauchen wir eine handlungsfähige Regierung, die auch schnell ins Tun und ins Arbeiten kommt, damit wir, glaube ich, hier in Deutschland mal wieder ein Stück weit auch positiv in die Zukunft blicken können. Denn es ist, glaube ich, die letzten Jahre nicht so gelaufen, wie wir uns das alle gewünscht und auch vorgestellt hätten.
Da kann ich ehrlicherweise gar nichts hinzufügen. Kann ich einfach genauso unterschreiben. Ich glaube, man muss einfach jetzt mal ins Handeln kommen. Also wir haben jetzt noch die Woche bis zum Sonntag und dann sollte sich aber schleunigst, wenn nicht schon geredet wird. Ich meine, die Umfrageergebnisse sind in eine Richtung relativ schon klar. Also da müsste wirklich jetzt noch irgendwas ganz, ganz Besonderes diese Woche passieren, dass die CDU nicht den Regierungsauftrag bekommt. Aber lass uns doch genau die Themen, die du gerade angesprochen hast, mal rauspicken. Vor allem jetzt du als Wirtschaftsexperte. Wie fandest du A, gestern die Haltung oder B, können wir auch auf die Wahlprogramme eingehen der Parteien? Was gefällt dir oder was fehlt dir vielleicht an einigen Ecken?
Also ich glaube, es sind schon viele relevante Aspekte, die jetzt wieder in den Vordergrund rücken. Ich glaube, man hat so ein bisschen man stellt sich so ein bisschen die Frage, was sind denn überhaupt die Stellhebel, die man in Bewegung setzen kann, um die deutsche Wirtschaft wieder voranzubringen. Ich glaube, sicherlich ein großes Hindernis sind aktuell die sehr, sehr hohen Energiepreise. Und das ist schon etwas, was ich auch sehr kritisch jetzt die letzten Monate oder auch ehrlich gesagt Jahre schon verfolgt habe, dass deutsche Unternehmen oder generell Unternehmen nicht mehr so viel in Deutschland investieren, respektive dann es eben auch viele Unternehmen gibt, die aus Deutschland abwandern. Und ich glaube, das ist am Ende des Tages ganz gefährlich. Wenn wir mal zurückschauen, woher kommen wir eigentlich wirtschaftlich? Wir kommen vor allem aus einer Zeit, in der das Qualitätssiegel Made in Germany wirklich etwas wert war. Wir stehen für großartige Maschinen, wir stehen für ganz, ganz tolle Technologie im Bereich Automobil. Und das sind sicherlich jetzt Schlüsselmärkte für deutsche Unternehmen, die ein Stück weit vor einem großen Fragezeichen stehen. Denn man sieht, es tut sich viel im Bereich der Mobilität. Ja. Wir reden natürlich über autonomes Fahren, wir reden über E-Mobilität. Wir reden aber auch natürlich über einen Trend davon, dass es vielleicht gar nicht mehr um dieses tolle Fahrgefühl geht, was man hat, sondern es geht vielleicht, wenn man dann eher nach China schaut, darum, unterhalten zu werden oder sich unterhalten zu können im Sinne von Social Media, Videokonferenzen, Gaming, was auch immer, während man schlichtweg von A nach B transportiert wird und dass eigentlich dieser grundsätzliche Bedarf, ich muss von A nach B kommen, in den Vordergrund rückt und eben nicht mehr dieses tolle, ich sitze in meinem gemütlichen Auto, fühle mich wie der König von Mallorca und bretter mit 200 über die Autobahn. Ich glaube, die Zeiten sind ein bisschen vorbei und da haben wir natürlich auch das Thema Klimawandel mit dabei. Mobilität ein ganz, ganz großes Thema. Ich fahre jetzt selbst seit 2 Jahren ein E-Auto. Muss tatsächlich sagen, am Anfang waren meine Eindrücke sehr, sehr positiv.
Das ist ein deutscher Automobilhersteller?
Tatsächlich in dem Fall ein deutscher Automobilhersteller. Muss aber sagen, dass ich jetzt schon auch mal in die eine oder andere Situation gekommen bin, wo schlichtweg die nicht wirklich mitwachsende Infrastruktur irgendwie einen reibungslosen Ablauf verhindert hat. Ja, dass du für eine Reise, wo du sagst, die Nettostrecke sind 3 Stunden, ich brauche vielleicht mit Laden 3 Viertel oder 3,5 und plötzlich sitzt du dann doch oder bist doch 5,5, 6 Stunden unterwegs. Das ist dann schon irgendwie etwas, wo du dir die Frage stellst, ob dein nächstes Auto wieder ein E-Auto wird. Und ehrlich gesagt ist das ja kein guter Gedanke, wenn wir an den voranschreitenden Klimawandel denken.
Genau. Ich meine, die Frage dürftest du dir als ja gar nicht stellen. Ne? Also ich meine, du bist überzeugt, sagst, okay, ich kaufe mir ein E-Auto, leiste meinen Beitrag und dann einfach die Infrastruktur, wofür letztendlich auch einfach der Staat verantwortlich ist, wächst nicht mit. Ich meine, Thema Infrastruktur beten Robin und ich hoch und runter quasi in unserem Podcast. Ist auch ein Private Market Thema, wo auch man natürlich rein investieren kann. Ist ja natürlich bitter, dass es nicht so der Fall ist. Aber ja, also ich stimme dir da zu. Es natürlich steht und fällt alles sehr viel damit, hinsichtlich Energiekosten, was natürlich, oder was ehrlicherweise bin ich nicht oft dabei, die Grünen zu loben oder Robert Habeck als Wirtschaftsminister. Aber dass man probiert, zumindest Industrien ja anzusiedeln Richtung Halbleiter, ist ja schon mal keine allzu schlechte Idee gewesen.
Absolut, ja.
Hat jetzt nicht so hingehauen. Aber ist sicherlich auch ein Thema, was man verfolgen sollte. Zum einen, man weiß es nicht, wie die alteingesessenen Autoindustrien sich sozusagen schlagen. Also ehrlicherweise, sei es eine Volkswagen, sei es eine BMW, die E-Mobilität ist jetzt weltweit gesehen nicht so das Gelbe vom Ei, wenn man so den internationalen Vergleich sich anschaut. Da sind die Verbrenner noch immer deutlich, ich sag mal, höher angesehen. Deswegen, wie siehst du das? Also Deutschland kann sich ja nicht nur auf die Industrie fokussieren oder beziehungsweise was soll getan werden? Sollte man sich auf die Verbrenner weiter fokussieren und versuchen, andere Industrien anzusiedeln, oder muss das, also ich meine, vom Staat sollte das Umdenken ja nicht kommen, sondern die Unternehmen müssen ja selber drauf kommen.
Ja, ich meine, am Ende hast du immer so ein Stück weit die Frage, wie stark sollte denn überhaupt der Staat und die Regierung eingreifen und was sollte eigentlich der Markt regeln? Und ich meine, das Thema EU oder Verbrennerverbot auf EU-Ebene ist natürlich ein sehr, sehr heiß diskutiertes Thema. Da kann man sagen, das ist natürlich etwas, was dann aufoktroyiert wird, was nicht vom Markt kommt, mit Blick auf den Klimawandel. Und wenn man sich anschaut, was es gerade in den letzten Jahren auch an Naturkatastrophen gibt und ständig gab über die ganze Zeit, dann ist das ja ein Thema, das kann man nicht wegdiskutieren. Das ist da, das ist auch etwas, was draußen passiert.
Ja.
Und dann muss ja sich die Politik und auch jede einzelne Bürgerin, jeder einzelne Bürger die Frage stellen, was kann ich denn dafür tun, um das Ganze nicht, ich sag mal, aufzuhalten, kann man es aktuell nicht, aber um es irgendwie zu verlangsamen und die Auswirkungen zu begrenzen. Und dann ist sicherlich, was das Thema Mobilität angeht, die Umstellung auf eine E-Mobilität sicherlich ein guter und gangbarer Weg. Aber ja, da müssen viele Sachen zusammenkommen. Da müssen natürlich auch die Verbraucher am Ende des Tages mitspielen. Da muss die Infrastruktur mitwachsen.
Du sagst die Verbraucher. Ich meine, muss man ja ehrlicherweise sagen, wir sitzen hier relativ privilegiert auch und können sagen, klar, dann E-Auto.
Ja.
Aber kann ja auch der Großteil der Gesellschaft nicht, solange E-Autos immer noch teurer sind. Momentan ist ja auch noch keine richtige Alternative, ne? Also du kannst ja, was gibt's denn, E-Golf oder so, die kosten ja neu auch irgendwie zu einem gewissen Preis, wo man sagt, okay, den kann sich jetzt auch nicht jeder leisten, muss man auch dazu sagen.
Ja, das stimmt. Also ich sag mal, ohne Subvention ist das natürlich auch eine kostspielige Investition. Die kann sich natürlich auch nicht jeder leisten. Ist ein ganz, ganz relevanter Fakt auch. Und dann natürlich auch das Thema Stromkosten.
Ja.
Also ich sag mal, wenn ich zu Hause die Möglichkeit habe, an meiner Wallbox zu laden und vielleicht einen guten Stromvertrag abgeschlossen habe, dann sieht das fein aus. Wenn ich aber auf der Autobahn unterwegs bin, auf einer langen Strecke und bin auf eine Schnellladestation angewiesen und muss dann 90 Cent oder vielleicht gar einen Euro für die Kilowattstunde Strom bezahlen, dann muss ich schon genau durchrechnen, wenn ich mir ein neues Auto anschaffe, wie viel dieser Langstrecken habe ich denn? Und wenn das viele sind, ehrlich gesagt, dann wird die Kalkulation immer schwieriger in einer Gesamtkostenrechnung, wenn man so will. Und dann wird es auch für viele gar nicht die Möglichkeit geben, sich darüber Gedanken zu machen, denn am Ende des Tages sagen die oder sprechen die Zahlen eine klare Sprache und dann heißt es, E-Mobilität kann ich mir nicht leisten.
Genau, exakt. Und da sind wir auch, ich glaube, es war gestern auch in dem dem Duell oder Quadrell war es ja hauptsächlich, ging es darum, was kann sich der Deutsche denn überhaupt noch leisten. Ehrlicherweise war auch ein bisschen schade, Klima war jetzt nicht so das Hauptthema, es wurde gestriffen, aber ich gehe mal davon aus, sie haben sich im Vorfeld Gedanken gemacht oder Umfragen getätigt, was interessiert die meisten Leute. Vor 4 Jahren oder vor 3 Jahren war es noch Klima. Traurigerweise ist es jetzt nicht mehr so der Fall.
Ja.
Muss man ganz klar so sagen, und es ist in dem Sinn auch so ein bisschen die Überleitung, okay, was bleibt im Portemonnaie, wenn wir über das Thema Rente sprechen. Ich meine, du bist Sales Manager bei der BNP. Dein Job ist es, ja, sei es Kapitalmarktprodukte oder Private Market Produkte an den Mann oder an die Frau zu bringen oder zum Unternehmen, und das Unternehmen bringt die Produkte dann an den Mann oder die Frau. Du weißt, dass es die Rentenlücke gibt, dass es Sinn macht, in bestimmte Produkte zu sparen, zusätzlich zur Rente. Allerdings wissen es auch nicht alle in Deutschland. Wie ist so dein Take auch gestern zum Quadrell, wie das Thema besprochen wurde?
Ja, es wurde ja auch die Frage gestellt, Sparbuch oder Aktie.
Ja,
da stimmt. Waren auch die Antworten ja sehr, sehr unterschiedlich. Ich bin natürlich im Team Aktie, aber
mich überraschend.
Mich hat ja keiner gefragt, blöderweise gestern.
Ja, ja.
Nein, Spaß beiseite. Was das Thema Rente angeht, muss ich tatsächlich sagen, war ich sehr, sehr traurig, als die Ampel gescheitert ist, weil dieses Thema Altersvorsorgedepot, was ja gefühlt ganz kurz im Prinzip vor der Einführung schon stand, für das Jahr 26 dann, dass das noch gescheitert ist, aufgrund eben einfach des Zusammenbrechens oder des Scheiterns der Ampel,
ja.
Wie man es am Ende dann auch genau tituliert. Denn das ist, glaube ich, genau der richtige Weg, den wir einschlagen. Ne? Wir sind aktuell in einem umlagefinanzierten System in der Rentenversicherung. Wenn ich uns beide angucke und mir mal vorstelle, wie wir in 30 Jahren vielleicht hier sitzen oder vielleicht auch in 40 Jahren, da bin ich mir relativ sicher, dass die laufende Rente aus der deutschen Rentenversicherung nicht reichen wird, um unseren Lebensstandard, wie wir ihn vielleicht heute haben, halten zu können.
100%,
und
ja.
Dementsprechend braucht es dann natürlich noch eine zweite, also und eine dritte Säule, eine zweite Säule aus einer betrieblichen Altersvorsorge. Aber, und das ist für mich auch so ja ein Stück weit eine Herzensangelegenheit, die dritte Säule, nämlich die private Vorsorgesäule. Und es gibt natürlich die Möglichkeit für jedermann, jede Frau heutzutage relativ einfach ein Depot, ein Konto aufzumachen und Kapitalanlagen zu tätigen.
Ja.
Das Altersvorsorgedepot hätte hier nochmal besondere Anreize gesetzt mit einer entsprechenden Bonifikation. Schlichtweg, also der Staat legt nochmal 20 Cent auf jeden Euro drauf, den ich investiere. Natürlich immer mit einer Kappungsgrenze, das ist klar. Ich habe entsprechend steuerliche Vorteile. Das heißt, das hätte das Ganze nochmal deutlich attraktiver gemacht. Plus natürlich auch nicht zu vernachlässigen, wenn so ein Thema von der Bundesregierung Deutschland auf den Weg gebracht wird, hat das natürlich eine ganz, ganz große Strahlkraft,
ja.
In die Bevölkerung hinein, und ganz, ganz viele Menschen hätten sich gesagt, Mensch, also wenn selbst jetzt die Regierung dieses Thema Wertpapiere und vielleicht auch Aktien-ETFs fördert, dann kann das ja so schlecht nicht sein. Ich glaube, das hätte der Kapitalmarktkultur oder auch der Aktienkultur in Deutschland extrem weitergeholfen und das Ganze nach vorne gepusht. Deswegen bin ich tatsächlich ja sehr, sehr, sehr traurig, dass das nicht mehr gekommen ist. Jetzt zuletzt hat man von dem Thema nicht mehr gehört. Die Partei, die das Thema federführend nach vorne gebracht hat, die FDP unter Christian Lindner, da haben wir schon vorhin das Thema 5%-Hürde angesprochen, das muss man mal sehen.
Ja.
Und ansonsten, du hast es angesprochen, aktuell die CDU relativ weit vorne, hat dieses Thema Altersvorsorgedepot, so wie es diskutiert wurde, nicht im Wahlprogramm. Allerdings, und das finde ich dann auch einen guten Ansatz, ist es ja, die Kinder zu unterstützen und ein Kinderdepot einzuführen und auch hier mit staatlichen Zulagen zu arbeiten, um wiederum schon tatsächlich Kinder und dann später Jugendliche relativ früh an das Thema Kapitalanlage heranzuführen. Denn ich glaube auch gerade, wenn wir in andere Länder blicken, was die Kapitalmarktkultur angeht,
ja.
Da haben wir in Deutschland noch sehr, sehr viel Aufholpotenzial. Und wir sehen ja auch in anderen Ländern, dass es wunderbar funktioniert. Man kann natürlich jetzt dann nicht in 3 oder 5 Jahren Wunder erwarten, wenn wir aber mal in Dekaden denken. Und das ist ja das, was jetzt auf unsere persönliche Situation beispielsweise gemünzt auch relevant ist. Dann wird das tatsächlich ja vielleicht das 8. Weltwunder des Zinseszins am Ende des Tages ein Stück weit unterstützen. Und dann sind wir eben nicht mehr zu 100% abhängig davon, was aus der gesetzlichen Rente kommt, sondern können sagen, Mensch, also ich habe jetzt hier mit staatlicher Unterstützung, mit Steuervorteilen, die ich genossen habe, beispielsweise in Aktien-ETFs investiert und habe jetzt hier eine sehr auskömmliche Rente und kann mir auch noch einen schönen Lebensabend gönnen.
Ja, stimme ich dir absolut zu. Wenig überraschend natürlich. Klar ist natürlich, wenn man, oder auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn man so einen Podcast hört oder Host von so einem Podcast ist, dann hat man da auch eine gewisse Meinung zu. Fand ich auch, wie gesagt, was du am Anfang angesprochen hast, schon interessant. Also Sparbuch oder Aktien, dass dann manche da stehen und sagen, okay, ich würde gerne lieber Sparbuch machen und ich bin mir sicher, dass in 30 Jahren immer noch genug Leute arbeiten in Deutschland, dass die Rente, es ist, andere würden, also ich sag mal, wir als Unternehmen würden von der BaFin angegangen werden, wenn wir so offensichtlich Falschaussagen oder Lügen letztendlich, ja sag mal, auf ein Plakat schreiben.
Ja.
Muss man ja so einfach klar einfach sagen.
Gut, ich sag mal, da kann man jetzt natürlich diskutieren. Die Rente ist sicher, das kann man ja vielleicht noch irgendwie unterschreiben. Die Frage ist natürlich nur, in welcher Höhe.
Und richtig.
Ich sag mal, wenn du dann eine Mini-Rente bekommst, ja, dann ist sie dir vielleicht sicher, aber du kannst dir davon trotzdem deinen Lebensstandard nicht leisten. Und das ist ja das, worum es geht. Und wir sehen natürlich die ansteigenden Rentenbeiträge und auf der anderen Seite das sinkende Rentenniveau. Und das sind ja auch die Diskussionen, ne? Wie kann man mit diesen Parametern spielen? Wie viel willst du noch einzahlen? Und ich weiß jetzt nicht, wie deine Gehaltsabrechnung im Januar aussah, durch die Anhebung auch der Beitragsbemessungsgrenzen. Hab ich erstmal ganz schön geschluckt, ehrlich gesagt, als ich das gesehen habe.
Das Plakat war super, ne? Mehr vom Netto als Kanzler und als Regierung und im Januar komischerweise weniger netto als vorher.
Genau, das hat irgendwie nicht so funktioniert. Dann in den letzten Jahren der Regierung ist jetzt das Vorhaben für eine neue Kanzlerschaft von Herrn Scholz. Mal gucken, ob es was wird. Ja. Also es ist insgesamt, glaube, das wird schon deutlich. Ne? Da gibt es sehr, sehr viele Themen, an denen wir arbeiten müssen, beziehungsweise vor allem die Bundesregierung arbeiten muss. Ich glaube, wir alle aus der Bevölkerung haben einen ganz klaren Auftrag, den jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer aus dem Podcast hoffentlich erledigt haben am vergangenen Wochenende.
Richtig.
Und den wir erledigen werden am Sonntag, nämlich zur Wahl zu gehen.
Ich habe schon Briefwahl gemacht.
Sehr gut, sehr gut. Vorbildlich. Ich werde es tatsächlich am Sonntag dann in Persona machen.
Sehr gut.
Und mein Kreuz oder meine beiden Kreuzchen setzen. Und ich glaube, das ist am Ende des Tages auch die Pflicht, die jeder Einzelne da draußen hat. Und man muss auch da sagen, zur Demokratie gehört es, dass das Volk sich beteiligt. Und es gibt genug Länder, wo freie Wahlen nicht möglich sind. Und dessen sollte man sich auch bewusst werden. Und dann, wenn man eben hier wie in Deutschland die Möglichkeit hat und wahlberechtigt ist, diese Möglichkeit auch nutzen.
Ja, du Martin, also besser hätte ich das Thema jetzt auch nicht abschließen können.
Danke für die Blumen.
Gehen wir mal weiter zu unserem nächsten Thema. Jetzt haben wir ja so ein bisschen hier Schwarzmalerei etc. Ist doch alles gar nicht so toll bei uns mit der Wirtschaft und Rente und hier und hast du nicht gesehen. Aber den DAX und die Märkte scheint das irgendwie herzlich wenig zu interessieren aktuell, oder?
Nö, gar nicht, ehrlich gesagt. Ich bin verwundert. Ich bin heute verwundert gewesen. Ich war letzte Woche verwundert und bin auch schon die letzten Wochen und eigentlich auch Monate verwundert. Wir stehen jetzt irgendwie knapp vor 23.000 Punkten im DAX. Ich erinnere mich noch so an die Anfänge meiner beruflichen Karriere, da stand man irgendwann mal bei 12.000, dann hieß es auch, Mensch, wird der DAX nie wieder unter 10.000 Punkte fallen, hat dann erstmal relativ lange gut geklappt, dann kam irgendwann die Corona-Pandemie, der Einschlag und ich glaube im Tief waren wir bei 8.800 Punkten, wir wissen alle, das hat sich auch relativ schnell wieder erholt. Aber dann, wenn ich mich so zurückerinnere über die Levels, über die man gesprochen hat, dann hieß es irgendwie, naja, jetzt sind wir bei 14, dann sind wir bei 15.000 und dann hieß es irgendwann so, boah, diese magische Grenze, 20.000 Punkte im deutschen Aktienindex DAX.
Ja.
Und na, wenn man sich das dann irgendwie so vorgestellt hat, wie das aussieht auf dem Börsenbarometer, hat man mal gedacht, Mensch, das Gefühl, das wird ja nie eintreten, das dauert noch Jahre und Jahrzehnte. Ja, und wie gesagt, jetzt stehen wir bei 23.000 Punkten. Und man muss sich schon öfter auch mal verwundert die Augen reiben, denn so viele Problemherde, die wir haben, und jetzt rede ich ja gar nicht nur von Deutschland, denn wir wissen ja auch, wir exportieren immer noch, oder beziehungsweise die deutschen Unternehmen exportieren sehr, sehr viel, machen also viele Umsätze im Ausland, aber auch wenn wir auch mal global auf die Welt schauen, ist es ja auch nicht so, dass außerhalb von Deutschland alles reibungslos läuft. Wir haben so viele Themen, wir haben natürlich das Thema Russland-Ukraine, wir haben jetzt in den USA die zweite Trump-Administration, die ja auch Die wird vom Markt sehr positiv aufgenommen, aber auf der anderen Seite gibt es ja auch sehr, sehr viele Stimmen, sicherlich auch berechtigterweise, die da sehr, sehr viele Themen anzweifeln und auch Meinungen oder das Einmischen jetzt beispielsweise auch noch in den deutschen Bundeswahlkampf, was wir gesehen haben von J.D. Vance. Wir haben natürlich das ganze Thema auch des Konfliktes zwischen USA und China. Davon hört man jetzt aktuell nicht mehr so viel, aber in China haben wir beispielsweise auch das Thema Immobilienmarkt. Also es gibt ja ganz, ganz viele Themen auf der Welt, die uns beschäftigen, die auch gute Gründe eigentlich dafür darstellen, dass es an der Börse auch mal wieder bergab gehen könnte. Aber ja, das interessiert den Markt nicht. Der Markt und die Aktienmärkte, die laufen einfach immer weiter nach oben. Und der Blick ins Depot, ehrlich gesagt, der macht aktuell sehr viel Spaß. Wobei ich dann auch immer versuche, mich selbst so ein bisschen in meiner Euphorie zu bremsen. Denn es kommen auch wieder andere Tage. Es wird wieder fallende Kurse geben. Tut mir leid an alle Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer, die gehofft haben, dass es anders kommt. Nein, die Kurse werden wieder fallen.
Wie mein MSCI macht nichts. Ja, nicht wieder 35%?
Na, müssen wir mal gucken. vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Nein, Spaß beiseite. Das, ja, das, also wir sind jetzt sehr, sehr hoch schon gelaufen.
Das stimmt, ja.
Und langfristig, und das ist, glaube ich, am Ende des Tages ja so der wichtige Blick, wenn man als Anleger davon überzeugt ist, dass sich die Weltwirtschaft positiv entwickelt. Und wenn ich langfristig sage, dann meine ich in Jahrzehnten gedacht. Dann ist es natürlich eine sehr, sehr gute und valide Option, sich auch am Aktienmarkt zu beteiligen und investiert zu sein und vor allem auch zu bleiben.
Ja.
Ja, und dann ehrlich gesagt ist es auch nicht so entscheidend, ob der Markt dann von dem jetzigen Level vielleicht mal 5, 10 oder vielleicht 15% verliert. Da darf man sich dann nicht so verrückt machen, wenn man eben den gewissen Anlagehorizont mitbringt und auch ja, die Nervenstärke hat, um das mal auszusitzen.
Ja, das sind gute Stichworte. Ich meine, grundsätzlich hast du es ja auch gerade schon gesagt, ne, der Markt spiegelt in dem Sinne, oder im Idealfall ist, sollte es die Zukunft widerspiegeln oder die Zukunft einpreisen. Jetzt haben wir gerade schon so ein bisschen auch im Themenblock davor über negative Dinge gesprochen. Du hast gesagt, was es aktuell für Herausforderungen gibt auf der Welt. Aber worauf freut sich denn der Markt, dass er so steht? Oder was für positive Punkte kannst du denn geben?
Also wir haben natürlich das Thema Zinsniveau. Wir haben nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine haben wir eine ansteigende Inflation gesehen, eine massiv ansteigende Inflation. Infolgedessen haben die Zentralbanken auf globaler Ebene, also fast alle Zentralbanken oder ich sag mal die für uns entscheidenden, wir schauen immer auf die amerikanische und auf die europäische, haben die Leitzinsen ja extrem nach oben gezogen innerhalb von einer sehr, sehr kurzen Zeitspanne.
Ja.
Jetzt sind wir aber wieder in einem Zyklus, wo die Zinsen nach unten kommen. Das Ganze ist jetzt so ein bisschen verlangsamt, aber sie sind schon natürlich erheblich nach unten gekommen. Und ich sag mal, das ist natürlich für den Aktienmarkt immer erstmal grundsätzlich ein positives Signal. Wenn die Zinsen runtergehen, wird die Aktienanlage grundsätzlich attraktiver. Und die Aussicht auf weiter fallende Zinsen machen das dann eben auch attraktiv. Und das ist ganz wichtig an der Stelle zu berücksichtigen. Die Börse spiegelt ja nie das wieder, was heute passiert, sondern die Börse spielt immer oder spielt die Zukunft im Prinzip. Und wenn die Erwartung eben ist, dass die Zinsen auch noch weiter fallen werden im Jahr 2025, 2026 und darüber hinaus, dann sind das erstmal sehr, sehr positive Impulse. Das ist sicherlich das eine große Thema. Das andere große Thema auch jetzt mit Blick auf die europäische Wirtschaft ist natürlich auch der schon erwähnte Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine. Denn hier bringt sich jetzt ja die USA auch ein, ohne ehrlich gesagt ja Unterstützung oder dann ohne an der Seite von Europa zu stehen, will aber diesen Krieg beenden. Und natürlich nährt das auch dann ein Stück weit die Hoffnungen, dass wir den Frieden in Europa wiederherstellen können und dann vor allem auch beibehalten können, was natürlich, und ich glaube, da sind sich alle einig, wirtschaftlich für deutlich mehr Stabilität sorgt. Und auch das ist natürlich etwas, was aktuell den Märkten Auftrieb verleiht.
Martin, vielen Dank.
Gerne.
Kommen wir zu unserem zweiten Themenblock. Da geht es um dich, um deine Rolle, um das, was du machst. Du hast ja gerade unseren Zuhörerinnen und Zuhörer dich schon so ein bisschen vorgestellt. Vielleicht magst du es jetzt mal im Detail machen. Wie ist so dein Werdegang, wenn du den mal skizzieren magst? Was ist passiert, dass du jetzt dort bist, wo du bist?
Ja, das mache ich sehr gerne. Ich will mal mit einer Geschichte anfangen. Ich habe mir natürlich im Vorfeld Gedanken gemacht, was kann ich an der Stelle erzählen? Ich will mal zurückspringen. In das Jahr 2000, 2001. Ich bin Anfang der 90er geboren. Das heißt, ich war da noch relativ jung. Und meine ersten Berührungspunkte mit dem Kapitalmarkt, beziehungsweise auch mit dem Aktienmarkt, die waren grässlich. Und zwar geschah es zu jener Zeit, dass sich meine Eltern entschlossen haben, in Investmentfonds zu investieren. Für sich, aber auch für meine beiden Geschwister und für mich.
Ja.
Es war ein vermögensbildender Fonds. Zumindest war das die Absicht, dass dieser Fonds Vermögen bildet. Mhm. Dann, was ist passiert? 2001, der neue Markt, die Märkte sind extrem eingebrochen. Ich damals als 10, 11, 12-jähriger Junge bin da rumgesprungen, habe das natürlich alles nur am Rande verstanden, was da vor sich geht, was da passiert. Ich erinnere mich aber tatsächlich noch zurück, dass ich dann schon irgendwie wusste, dass mir da Wertpapiere gehören. Mhm. Und dann habe ich mit meinem Bruder immer zusammen im Videotext nachgeschaut, wie sich die Kurse entwickeln.
Okay.
Und das war zu der Zeit natürlich keine positive Entwicklung, ganz im Gegenteil. Wir haben da am Anfang 20% Minus gesehen, dann 30, dann 40, dann irgendwann 50%. Und ich erinnere mich noch an diese Diskussion zwischen meinen Eltern. Mein Vater, der immer sagte zu meiner Mutter, Mensch, wir müssen das alles verkaufen, bevor es gar nichts mehr wert ist. Und meine Mutter, die versuchte auch die Rolle der Fondsvermittlerin noch weiterzutragen, die immer davon sagte, Mensch, das ist eine langfristige Anlage, das wird sich doch alles wieder erholen. Was ist am Ende des Tages passiert? Quasi zum Tiefpunkt wurde verkauft.
Aha, perfekt.
Ja, absolut perfekt. Erst sehr, sehr gute erste Berührung mit dem Kapitalmarkt. Ich habe mir dann irgendwann mal den Spaß gemacht, vor ein paar Jahren zu schauen, wo sich dieser Fonds hinentwickelt hat. Das wäre natürlich heute ein Vielfaches des Einstiegskurses. Also meine Mutter war an der Stelle im Recht. Wir hätten die langfristige Anlage in Betracht ziehen sollen, haben wir aber nicht getan. So, meine erste Berührung mit dem Kapitalmarkt war dann eben genau so. Und für mich stand in diesem Alter fest, wenn ich später mal studiert habe und anfange, Geld zu verdienen, ich werde sowas nie machen. Ich werde alles nur aufs Sparbuch legen, so wie unser Kanzler aktuell.
Ja.
Und so mit Aktien und Spekulationen, da will ich ja überhaupt gar nichts zu tun haben.
Hat gut geklappt.
Das hat sehr gut geklappt. Heute bin ich genau das Gegenteil, ehrlich gesagt. Ich habe fast nichts irgendwie nur auf dem Konto rumliegen, sondern alles angelegt. Und das jetzt vielleicht dann so ein bisschen zu meinem Werdegang. Also ich habe mich erstmal dazu entschieden, Wirtschaft zu studieren. Also ich habe einen Bachelor- und ein Masterstudium dann in England absolviert und bin danach über ein Trainee-Programm bei der Deutschen Bank eingestiegen und war dann gleich im Geschäftsbereich für vermögende Privatkunden. War da also sehr, sehr nah dran an der Kapitalanlage. Das Ganze vielleicht irgendwie gar nicht so geplant noch vor Beginn des Studiums, aber es ist dann eben so, dass man sich so seinen Weg ein Stück weit bahnt und dann war ich eben ganz nah dran an den Aktienmärkten, an den Anleihemärkten, generell am Kapitalmarkt und ja, habe dann vielleicht auf den zweiten Blick erst diese Liebe entdeckt und habe dann auch verstanden, dass das tatsächlich gar keine Spekulation ist, wenn man das entsprechend seriös betreibt und dass es auch nicht die normale Erfahrung ist, etwas zu kaufen und dann steht es irgendwann nur noch bei 50% des initialen Wertes und ich würde mal sagen, ich habe mich da dann über die Jahre selbst heilen können und wenn man seine ersten Schritte dann am Kapitalmarkt macht und also das waren dann meine wirklich ersten Schritte, das andere war ja alles nur durch meine Eltern initiiert, dann macht man natürlich auch mal schmerzhafte Erfahrungen, aber vor allem und das ist ganz wichtig, in der langen Frist macht man sehr positive Erfahrungen, lernt also, was ist denn der Zins, was ist eine Rendite, was ist eine Performance, was ist eine Ausschüttung, was ist eine Tesorierung das sind sehr, sehr hilfreiche Erfahrungen und ich glaube, gerade jetzt wieder zurückkommen auf dieses Thema Politik und Rente, hat man da einfach die Möglichkeit, wenn man in der Branche arbeitet und sich mit den Themen auseinandersetzt, dann da entsprechend schon selbst vorzusorgen, fernab von irgendwelchen politischen Programmen. Das vielleicht erstmal so ein bisschen auch auf der Seite. Ich habe, wie gesagt, bei der Deutschen Bank die Möglichkeit gehabt, vermögende Privatkunden zu beraten. Das habe ich dort knapp 4 Jahre gemacht.
Ab wann ging das los?
Ab wann
ist man Vermögen bei der Deutschen Bank?
Ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf.
Kannst du eine Range sagen?
Auf jeden Fall muss es 7-stellig sein.
Okay.
Und ich habe dann die Möglichkeit genutzt, im Jahr 2019 den Wechsel zur BNP Paribas zu machen, habe auch dort im Geschäftsbereich für vermögende Privatkunden gearbeitet. Dieser Geschäftsbereich wurde damals erst neu gegründet. Wir sind in den Markt eingetreten, war eine unglaublich spannende Zeit. Sehr viel gelernt. Das war tatsächlich vielleicht, wie es jetzt bei euch bei Now ist, auch so ein bisschen so eine Startup-Atmosphäre. Natürlich mit einem großen Konzern im Rücken. Aber es war schon wirklich sehr, sehr interessant und vor allem, wie gesagt, sehr lehrreich. Habe also dort auch dann die Möglichkeit gehabt, vermögende Privatkunden, Family Offices zu betreuen.
Kannst du das auch 7-stellig oder mehr?
Das war da noch ein bisschen mehr tatsächlich. Okay. Also nicht 8-stellig, aber es gibt ja auch so 7-stellig und so 7-stellig. Ein bisschen höher noch angesiedelt.
Genau, kann jetzt jeder selber für sich einen Taschenrechner eingeben und nachzählen. Die
genau,
Zahlen.
Kann man mal ein paar Stellen zählen, genau. Habe also da sehr, sehr viel Erfahrung machen dürfen, vor allem mit herausragenden Persönlichkeiten. Habe sehr viele spannende Leute betreuen dürfen. Ich kann natürlich an der Stelle keine Details verraten, das versteht sich von selbst, denn Diskretion ist das oberste Gut.
Absolut.
In diesem Geschäftsbereich. Aber wirklich sehr, sehr viele tolle Menschen kennengelernt, auf der Kundenseite genauso, aber auch auf der Kollegenseite. Wirklich mit super Leuten zusammengearbeitet, bin sehr, 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 sehr dankbar für die Zeit. Und dann habe ich mich vor ziemlich genau 3 Jahren dazu entschlossen, mal die Komfortzone zu verlassen, eine ganz aktive und bewusste Entscheidung und habe den Geschäftsbereich gewechselt, bin also auf die Seite des Asset Managements gewechselt, also von der Privatkundenseite auf die institutionelle Seite und betreue jetzt habe ich ja eingangs, glaube ich, schon erwähnt, in Deutschland vor allem Privatbanken, Vermögensverwalter und wiederum auch digitale Distributionskanäle, also Onlinebanken, Neobroker, aber natürlich auch tolle, wunderbare Fintechs, wie Now eins ist im deutschen Markt. Das macht sehr Spaß, macht sehr viel Spaß, ist sehr abwechslungsreich war eine gute Entscheidung.
Mhm. Lass uns da mal ein bisschen tiefer reingehen und ein bisschen aufdröseln. Also die Frage, die sich mir als erstes gestellt hat, war, du hast gesagt, du hast quasi den Kapitalmarkt selber lieben gelernt oder beziehungsweise dich selber deine eigenen Erfahrungen dann gemacht. Erinnerst du dich noch, was war deine erste Aktie, die du gekauft hast? Selbstständig, also nicht von deinen Eltern?
Ja, tatsächlich die erste Aktie, die ich gekauft habe, war Apple.
Ah, okay.
Und das war im Jahr 2015.
Okay.
Und ich bin auch noch sehr froh, Apple-Aktionär weiterhin zu sein. Das ist auch die Aktie, die natürlich dann am weitesten im positiven Terrain steht. Es schwankt immer so zwischen, ja, das ist wirklich schön, das zu hören, zwischen 600% und 700% im Plus. Ich ärgere mich natürlich, dass ich damals nicht so viel investiert habe, aber klar, ich hatte ja auch einfach nicht so viel Geld als Berufseinsteiger. Das war meine erste Aktie oder ist meine erste Aktie, kann man sagen.
Okay, spannend. Auf dein Portfolio kommen wir später auch nochmal drauf zu sprechen. Die Frage haben wir uns für später aufgehoben. Vielleicht kannst du so ein bisschen was erzählen. Was war so dein Daily Doing? Vor allem im Private Wealth Bereich. Wie sah da so ein Alltag bei dir aus?
Ja, der war natürlich ganz stark geprägt vom täglichen Börsengeschehen. Mhm. Also geht's heute hoch, geht's heute runter? Was sind Anlagemöglichkeiten, die für die Kunden möglicherweise interessant sind? Mhm. Was mich da vor allem gereizt hat, waren die sehr, sehr große Bandbreite von Kunden, die ich betreut habe. Einerseits natürlich nach Volumen, andererseits aber natürlich auch nach Charakteren und nach Wissensstand. Ja, ich hatte auf der einen Seite Unternehmer, die seit 30, teilweise 40 Jahren am Kapitalmarkt tätig waren, die kennen das Geschehen in- und auswendig. Da bist du natürlich ganz schnell in auch einer sehr großen Detailtiefe und wirst auch mal richtig gechallenged und getestet nach dem Motto, Mensch, mal gucken, was der junge Mann so wirklich oder ob der wirklich was drauf hat. Und auf der anderen Seite hast du dann vielleicht auch Kinder von Kunden, die von ihren Eltern herangeführt werden sollen an das Thema Vermögen, die dann erstmal mit einem vergleichsweise kleinen Depot um die Ecke kommen, wo es dann darum geht, erstmal Wissen zu vermitteln und wirklich anzufangen zu sagen, was ist denn der Kapitalmarkt, was ist denn eine Aktie, was ist denn eine Anleihe und dann so eine Wirkungskette zu beschreiben, also beispielsweise, was passiert denn, wenn der Zins ansteigt oder wenn die Inflation ansteigt und dann der Zins ansteigt, was passiert denn dann mit meiner Aktie, was passiert denn mit meiner Anleihe oder was passiert, wenn Apple das nächste iPhone rausbringt und es überrascht den Markt in der einen oder anderen Richtung, also positiv oder negativ. Also das ist so, ich sag mal, grob zusammengefasst das, was mich da beschäftigt hat. Und am Ende des Tages geht es eigentlich darum, täglich den Kapitalmarkt im Blick zu halten, genauso aber dann auch natürlich das Kundendepot im Blick zu behalten.
Also du hast dann da schon Kunden, Einblick in die Kundendepots, kriegst dann einen Anruf, hier Martin, wie sieht's aus? Ich bin hier so und so viele Minus, was hast du mir hier ins Portfolio verkauft?
Ja, wobei diese Anrufe halten sich in Grenzen. Tatsächlich ist es dann, funktioniert es in der Praxis eher so, dass du derjenige bist, der den
also eher proaktiv.
Ja, der proaktiv den Kontakt zu den Kunden sucht und sagt, na, Herr Müller, Meier, Schulze, wir haben ja aktuell noch eine Cash-Position im Depot und sie haben sich ja gewünscht, dass wir aus dem Sektor XYZ nochmal einen Titel hinzunehmen. Wir haben jetzt hier eine aktuelle Empfehlung aus dem Research. Das ist der Titel, das sind die Kennzahlen. Das ist die Story, also das Geschäftsmodell und warum.
Also wird auch sehr viel über Einzeltitel abgebildet. Gar nicht so Richtung Fonds, ETFs.
Das kommt total drauf an.
Okay.
Also das kann man überhaupt nicht pauschalisieren. Es gibt den einen Kunden, der sagt, ich will nur Einzeltitel. Es gibt den anderen Kunden, der sagt, ich will nur ETFs. Der nächste will Fonds, der dritte will Zertifikate. Und ich sag mal, grob gesprochen, am Ende des Tages ist es sicherlich eine gute Kombination, eine gute Mischung aus allem. Aber das bringt natürlich auch extrem viel Abwechslung mit rein. Und ja, langweilig wird es tatsächlich eigentlich nie.
Wie viele Kunden hast du so betreut?
Wie viele Kunden habe ich so betreut? Also man denkt...
Was hast du denn Kunden für dich allein oder ist das dann im Team? Oder?
Also man hat immer so einen Teamansatz, dass man einen, ich sag mal, Generalisten dabei hat. Der Generalist kümmert sich so ganzheitlich um die Kundenbedürfnisse. Mhm. Ich war immer in der Spezialistenrolle, also der Wertpapierspezialist oder Investmentmanager oder Investmentberater, wie auch immer man das genau bezeichnet.
Für Kapitalmarktinvestments.
Genau, ich war für die Kapitalmarktinvestments und dann wiederum auf der liquiden Seite zuständig. Also das Brot- und Buttergeschäft sind Cashanlagen, also ein Tagesgeld, ein Festgeld im Zweifelsfall oder eine Währungsanlage, eine Aktienanlage, eine Rentenanlage und dann ja vielleicht für den einen oder anderen noch Optionen. Das heißt, da wird es dann ein bisschen komplexer.
Ja.
Aber das ist das, was ich letztlich gemacht habe. Mhm. Und zur Anzahl der Kunden, man denkt immer in Kundenverbünden tatsächlich, weil es ja oft so ist, dass man aus einer Familie dann eben nicht nur eine Person betreut, sondern vielleicht Mutter, Vater, Tochter, Sohn.
Ja, ja.
Und ich kann mich tatsächlich nicht mehr jetzt an eine genaue Zahl erinnern, aber das bewegt sich dann irgendwo im zweistelligen Bereich von solchen Familienverbünden. Es ist natürlich immer noch ein exklusives Geschäft.
Ja.
Und du hast jetzt nicht, wie wenn du in einer Filiale arbeitest, 3000 Kunden, die du zu betreuen hast, sondern es ist eben überschaubar. Du hast mehr Zeit pro Kunde für den einzelnen Kunden und kannst dich deutlich intensiver mit den Bedürfnissen auseinandersetzen und dann entsprechend Lösungen präsentieren.
Ist ja auch so ein Business, was erwartet wird. Ne? Da, also kostet ja sicherlich auch was in der Richtung dann. Ich weiß nicht, inwieweit du da in die Tiefe reingehen kannst. Du hast gesagt, es gibt so einen allgemeinen Ansprechpartner, dann gibt es Experten, also Kapitalmarkt. Dann nehme ich mal an, es gibt einen Experten im Private Market. Oder konnten sich die Kunden das sozusagen sogar zusammenstellen, ihr Team, was sie...
Ja, das ist so ein Stück weit die Aufgabe dieses Generalisten, das Ganze dann zu orchestrieren. Und im Prinzip, ne, wenn du den Fall nimmst, der Kunde kommt ganz neu in die Bank und ist bisher unbekannt, dass man sich erstmal mit einem weißen Blatt Papier hinsetzt, erstmal ganz ausführlich über die Situation des Kunden spricht, vielleicht auch in eine Finanzplanung, in eine ganz detaillierte Finanzplanung einsteigt. Denn Kunden, die ein hohes Vermögen haben, die haben ja auch oft eine komplexe Struktur, die sie mit sich bringen. Vielleicht sind sie Unternehmer, haben also ein Unternehmen irgendwo im Hintergrund. Vielleicht haben sie auch, vielleicht führen sie das Vermögen nicht im Privatvermögen, sondern haben eine vermögensverwaltende GmbH gegründet oder andere Holdingstrukturen. Ich sag mal, das ist erstmal der Ansatz, den Kunden wirklich zu verstehen und die Struktur zu verstehen. Und dann natürlich vor allem darauf ausgerichtet zu sein, was sind die Wünsche und die Ziele des Kunden. Also will der Kunde 5% Rendite pro Jahr oder sagt der Kunde vielleicht, mir ist es wichtig, dass es nach Inflation nicht weniger wird, also einen reinen Vermögenserhaltungsansatz.
Ja.
Also eine extrem individuelle Geschichte. Aber zu deiner Frage zurückkommt, der Generalist ist dann im Prinzip derjenige, der dafür verantwortlich ist, die richtigen Expertinnen und Experten mit an den Tisch zu ziehen. Der Investmentberater, wie ich einer war, der ist dann bei den allermeisten Fällen mit dabei, denn ein Bedarf an, ich sag mal, liquiden Kapitalmarkttransaktionen bringt eigentlich fast jeder Kunde mit sich. Und wenn es dann um Private Markets beispielsweise geht, kommt dann gegebenenfalls eben ein weiterer Kollege mit dazu.
Okay, dann hast du dort gearbeitet, hast dann gesagt, vor drei Jahren war es.
Vor 3 Jahren
gesagt, okay, ich würde mich gern beruflich verändern und gehe zur BNP Paribas Asset Management. Vielleicht genau das einmal nochmal ganz kurz, wir haben es am Anfang einmal in der Einleitung angesprochen, ganz kurz den Unterschied nochmal erklärst. Also ich stelle es mir so vor, im Private Wealth Bereich hast du entweder mit den Family Office oder mit den Personen direkt gesprochen. Jetzt bist du eher so, ich würde sagen, im B2B-Bereich unterwegs und probierst, also ich spinne es mir jetzt erstmal so zusammen, die eure Produkte sozusagen an die Neo-Broker, Companies, whoever zu bringen.
Genau, also im Private Wealth-Bereich ist es so, wie der Name schon sagt, du bist auf der Privatkundenschiene unterwegs, sei es dann eben wirklich einer Privatperson oder einem Family Office, wo eine Privatperson dahinter steht. Und im Asset Management bist du auf einer institutionellen Ebene unterwegs und es gibt im Prinzip eine Unterscheidung dann in zwei verschiedene Stränge von Asset Management-Kunden. Der eine Strang sind institutionelle, also in Anführungszeichen richtige institutionelle Kunden.
Ja.
Beispiele hierfür sind Versicherungen, Pensionskassen, Versorgungswerke oder auch Corporates, denn auch Corporates, beispielsweise ein DAX-Unternehmen, das vielleicht nur eine Beteiligung oder einen Unternehmensanteil verkauft, hat ja plötzlich vielleicht auch mal Cash in der Kasse und will es nicht in der Kasse liegen lassen, sondern sagen, Mensch, kann ich das nicht anlegen? Das ist der eine große Strang und der zweite große Strang ist dann wiederum die der Vertrieb von unseren Finanzprodukten an Finanzintermediäre, und das sind dann wiederum Privatbanken oder Vermögensverwalter oder eben auch Plattformen.
Ja.
Was ist also da grob gesprochen der Job? Es ist im Prinzip ein Portfolio-Manager, nehmen wir jetzt eine Privatbank als Beispiel, oder wiederum einen Fondselektor aus diesem Haus davon zu überzeugen, dass er oder sie die Produkte von BNP Paribas Asset Management für die Endkundenportfolios einsetzen sollte, mhm, und eben nicht die Produkte der Konkurrenz oder neben den Produkten der Konkurrenz, wie auch immer. Und da gibt es dann ein relativ breites Angebot. Wenn wir auf der liquiden Seite erstmal schauen, da gibt es natürlich das Thema Cash, also Geldmarktfonds.
Ja.
Es gibt aktiv gemanagte Investmentfonds. Es gibt wiederum ETFs, natürlich ein sehr, sehr stark wachsendes Feld. Und auch, und darüber sprechen wir auch heute, das Thema Private Markets, was auch immer bedeutender wird für diesen Vertrieb über Finanzintermediäre. Das ist ja ein Thema, was eher sehr stark von institutionellen Investoren geprägt ist,
ja,
aber wiederum jetzt auch unter anderem durch neue Regulierungen den Weg ja eher zum Endinvestor findet und es auch eben möglich ist, nicht nur mit Millionenbeträgen Investitionen zu tätigen, sondern teilweise schon ab 1.000 Euro, wie bei Now. Jetzt kommt hier der kleine Werbeblock.
Ich, Martin, ich muss dir gar nichts mitlegen. Das läuft ja wirklich wie geschnitten Brot hier mit dir. Eine einfache Frage, die natürlich auch immer manchmal schwer sein kann. Was begeistert dich denn an deiner Arbeit?
Ehrlich gesagt, diese Abwechslung, weil es sind, wie gesagt, sehr viele verschiedene Kundengruppen. Der Kapitalmarkt gibt natürlich immer wieder auch neue Anlässe. Dann ist auch der Markt schon sehr, sehr stark getrieben von Innovationen. Innovationen können mal von der Regulatorik getrieben sein. Sie sind aber eher von der Kundenseite geprägt. Beispielsweise ein Thema, über das jetzt aktuell sehr, sehr viele Menschen da draußen reden, sind aktive ETFs. Ein unglaublich spannendes Feld.
Mhm.
Wir sehen ja sehr, sehr hohe Wachstumsraten und generell ist der Anteil von aktiven ETFs am gesamten ETF-Markt noch relativ klein,
ja,
aber ist eben etwas, was aktuell wirklich sehr en vogue ist. Oder wiederum auch das Thema ELTIF 2.0 und da sind wir dann wieder im Bereich Private Markets. Das ist auch etwas, was dann neu hinzukommt und das finde ich ehrlich gesagt spannend, denn es vergeht kein, ich sag mal, Quartal ohne eine neue Produktinnovation.
Mhm.
Und hier ist ja am Ende des Tages mein Job, die richtigen Produkte und Lösungen für unsere Kunden zu finden. Und jetzt wiederum auf die Frage, was macht dir denn so viel Spaß daran? Am Ende des Tages ist es auch hier dieser Austausch mit Menschen. Ich habe auch hier natürlich in meiner Rolle mit ganz vielen verschiedenen Persönlichkeiten zu tun. Ich habe die Möglichkeit, Kunden in ganz Deutschland zu betreuen. Ich bin wahnsinnig gerne hier bei euch in Berlin. Ich bin aber auch gerne in München, in Stuttgart, im Westen der Republik, in Hamburg. Bin also sehr viel unterwegs und das, ja, gehört für mich auch dazu, so viele Kontakte zu pflegen, aber natürlich auch immer neue Kontakte zu knüpfen. Das ist ja auch spannend. Und ja, manchmal öffnen sich Türen, wo man gar nicht wusste, dass da eine Tür ist. Und manchmal bleibt auch eine Tür zu, wo man dachte, ja, Mensch, die geht bestimmt auf.
Ja.
Das ist natürlich auch Teil des Jobs, aber wie gesagt, sehr abwechslungsreich und der Mensch, der steht im Vordergrund und ich habe jetzt gerade vorhin auch einen anderen Kunden hier noch in Berlin getroffen. Wir kennen uns jetzt so seit 2,5 Jahren und ehrlich gesagt, man hat dann so ein vertrautes auch persönliches, mhm, Miteinander, das macht einfach extrem viel Spaß und ich kann schon sagen, ich liebe den Job, den ich mache.
Das hört sich doch super an. Freut sicherlich auch dein Arbeitgeber, wenn er den Podcast hört.
Ja, der könnte mal reinhören, oder?
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Gehen wir aber da mal so ein bisschen drauf ein. Du bist heute hier, weil wir später noch ein Webinar zusammen machen. Und zwar geht es natürlich um das neue Produkt bei uns auf der Plattform, den Private Debt Fonds. Also wir sind wieder im Private Market Bereich. Vielleicht ein bisschen vorwegzunehmen, erklär doch mal in zwei Sätzen, was ist Private Debt?
Ja, zwei Sätze, zwei Wörter, Private und Debt. Vielleicht erstmal da in der Unterscheidung, Private oder Public. Im Public-Bereich sprechen wir über Börse. Das heißt, Public oder Private ist da die große Unterscheidung, ist etwas börsengehandelt oder nicht. Bei Public ist es der Fall, bei Private ist es eben nicht der Fall. Das ist die eine Seite der Medaille. Und die zweite Seite der Medaille ist dann wiederum Debt. Debt mhm. oder Equity, also welche Seite der Kapitalstruktur fasse ich an? Auf der Equity-Seite ist es eben die Aktienseite. Als Aktionär bin ich Miteigentümer eines Unternehmens und als Investor auf der Debt-Seite bin ich quasi Kreditgeber. Mhm. Komme also in die Form nehme im Prinzip die Funktion eines Kreditinstituts an und gebe jemand anderem, in dem Fall einem Unternehmen, einen Kredit. Und auf der Public Debt Seite sozusagen, das ist, glaube ich, kein Begriff, der so geläufig ist, das wäre schlichtweg eine Anleihe,
genau.
Die an der Börse gehandelt wird. Und eine Private Debt Struktur, da wieder eben zurückgehen, ist eine Struktur, die nicht an der Börse gehandelt wird und sich mit einem Kreditengagement auseinandersetzt. In dem Fall der Endinvestor, der in einen Private Debt Fonds investiert, der vergibt im Prinzip einen Kredit an ein Unternehmen, mhm. was diesen Kredit vielleicht benötigt, um eine neue Fabrik zu bauen oder mhm. eine neue Windkraftanlage aufzustellen und hier entsprechend die Form einer Finanzierung mhm. wählt.
Was ihr macht, ihr bündelt dieses Private Debt oder diese privaten Kredite in einem Fonds und in den kann man rein investieren.
Genau, das ist im Prinzip, long story short, ja. Auf den Punkt zusammengefasst, perfekt. Es geht natürlich auch hier um das Thema Risikodiversifikation, also ganz breite Streuung innerhalb mhm. dieses Private Debt Fonds. Das ist der Vorteil, den du hast gegenüber vielleicht einer einzelnen Loan-Struktur. Mhm. Also jetzt vielleicht nicht, wir sollten vielleicht mit den Begrifflichkeiten ein bisschen aufpassen. Es gibt so viele auf der Seite Loan, Credit, Bond, Fixed Income, Rente,
wie auch immer. Da wird schnell abgeschaltet auf
Podcast. Da wird sehr schnell abgeschaltet, insofern gucken wir, dass die Zuhörer jetzt hier nicht abschalten. Nein, Spaß beiseite. Es ist der Vorteil, über die Fondsstruktur zu investieren, weil du hast eine sehr, sehr breite Streuung und damit hast du eine ja, risikoadjustierte Performance, mhm. die du erreichst, die auch attraktiv ist, weil wenn du auf der anderen Seite, wenn du es jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel machst, wenn 10 Freunde von dir fragen, ob du ihnen Geld leihen kannst, dann hast du vielleicht einen hohen Erwartungswert, dass du vielleicht zumindest von 9 etwas zurückbekommst. Wenn du aber die gleiche kommt auf die Freunde drauf an, kenn ja deine nicht so gut. Wenn du aber wiederum das Geld nur, also die gleiche Summe, die du den 10 geliehen hast, nur einer Person leihst und die zahlt dir das Ganze nicht zurück, so dann gute Nacht, Prost und Feierabend.
Absolut.
Dementsprechend würde ich dir in dem Fall dann auch raten, leih es vielleicht lieber den 10 Leuten und dann hast du vielleicht das Risiko, dass der eine nicht zurückzahlt, aber du kriegst von 9 dein Geld zurück.
Mhm. Was findest du denn persönlich so spannend an der Anlageklasse Private Debt?
Es ist ehrlich gesagt ein unaussprechliches Wort. Ich versuche es trotzdem mal. Ja. Es ist die Illiquiditätsprämie.
Ja.
Was verbirgt sich dahinter oder was macht die Anlageklasse Private Debt interessant? Der Vorteil von Private Debt gegenüber Public Debt, also einer börsengehandelten Anleihe, ist ein Aufschlag auf die Rendite. Mhm. Und diesen Aufschlag auf die Rendite bekommst du im Gegenzug dazu, dass du auf eine tägliche Liquidität verzichtest.
Ja.
Das heißt, jetzt mal ganz einfach wieder gesprochen, die Anleihe, die du im Portfolio hast, die kannst du jetzt gleich, wenn du willst, über die Börse verkaufen. Das kannst du wiederum mit deinem Private Debt Loan nicht so machen. Also
die Liquidität ist eingepreist im Public.
Ist gleichermaßen im Prinzip eingepreist. Ne? Einmal hast du auf der Public-Seite diese tägliche mhm. Handelbarkeit, dadurch aber auch eine geringere Rentabilität, also mhm. Rendite. Und auf der anderen Seite, wenn du im Bereich Private Debt unterwegs bist, hast du eine deutlich geringere Liquidität, mhm. aber dafür bekommst du eben diese Prämie. Und das ist wiederum vergleichbar auch zur Private Equity Seite, die ihr bei Nao ja auch mit abdeckt.
Ja.
Auch da hast du eine Illiquiditätsprämie, wirklich furchtbares Wort.
Ja, super, super griffig. Super
griffig. Absolut.
Ja.
Und das ist natürlich etwas, wenn du als Investor auf diese tägliche Liquidierbarkeit verzichten kannst, natürlich eine schöne mehr Rendite oder eine positive zusätzliche Rendite, die du dann vereinnahmen kannst. Und wenn du eben sagst, Mensch, ich lege jetzt mein Geld an in einen Private Debt Fonds, ich habe einen Anlagehorizont von 5 Jahren mhm. Und ich bin noch nicht darauf angewiesen, jetzt vielleicht übermorgen verkaufen zu können, dann stellt sich schon die Frage, warum solltest du denn nicht davon profitieren, dass du eben diese, ich sag's nicht nochmal, diese Prämie bekommst.
Ja, was natürlich auch besonders spannend ist, was wir auch gehört haben aus der Community, der Fonds ist ausschüttend. Ne, also das ist auch nochmal hier zu erwähnt, halbjährlich, ne, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Quartalsweise sogar.
Quartalsweise
gibt's
sogar.
Was aufs Konto.
Quartalsweise aufs Konto, okay. Warum sollte ich denn Private Debt kaufen, einen Fonds, der von der BNP gemanagt wird?
Vielleicht zwei oder die Antwort in zwei Teilen. Erstmal vielleicht, warum solltest du einen Private Debt Fonds kaufen? Da kommen wir jetzt eben wieder zurück. Du kriegst eine Überrendite über der Rendite, die du sonst am Kapitalmarkt für die Debt-Seite, also die Kreditseite bekommst. Also klassisches Beispiel, du bekommst in einem Private Debt Fonds üblicherweise mehr Rendite, als du aus einem Anleihen-ETF bekommst mit einem ähnlichen Risikoprofil. Das ist eben der erste Punkt. Der zweite Punkt, warum solltest du einen Private Debt Fonds von BNP Paribas Asset Management kaufen? Wir sind schlichtweg sehr erfahren im Bereich Private Debt.
Bedeutet, wie lange macht ihr das?
Jahrzehnte tatsächlich schon. Das Einzige, was jetzt neu ist an diesem Produkt, ist, dass wir es in diese LTIF 2.0-Regulierung reingepackt haben. LTIF steht übrigens für European Long-Term Investment Fund. Und 2.0 heißt, es gab schon mal 1.0.
Wurde nicht so gut funktioniert.
Hat nicht so gut funktioniert, wurde dementsprechend weiterentwickelt. Das ist also neu, das haben wir jetzt neu gemacht. Mhm. Ansonsten haben wir tatsächlich eine sehr, sehr tiefe und gute Expertise im Bereich Private Debt. Mhm. Um das Ganze mal einzuordnen, wir als BNP Paribas Asset Management haben ein verwaltetes Vermögen von gut 600 Milliarden Euro Gegenwert. Das ist jetzt in Zahlen per Ende 2024. Mhm. Und 40 Milliarden davon entfallen auch auf Private Debt. Mhm. Also es ist zwar in der LTIF 2.0 ein neues Produkt für uns, aber wir machen Private Debt schon lange.
Aber es gibt keinen Unterschied zwischen den Fonds, die ihr bisher gemacht habt, von der Struktur her, als zu den LTIF 2.0 Fonds?
Ich sag mal, in der genauen Struktur schon.
Ja.
Aber das ist schlichtweg eine Struktur, die wir jetzt aufgesetzt haben und die auch der Regulierung entspricht. Unter anderem musst du ja 15% in liquiden Assets halten, um auch eine.
Okay, mir geht es eher so ein bisschen um die Schuldtitel, die drin sind.
Ja.
Also das Thema, was ja im Private Market oft kommt, was wir oft hören als Bedenken, ist dieses Thema adverse Selektion.
Ja.
Vielleicht kannst du da nochmal einen Satz zu sagen. Gibt es den bei euch?
Den gibt es nicht tatsächlich. Also es ist so, wenn wir jetzt einen Loan abschließen, also so im Prinzip so eine Schuldverschreibung mit einer Company abschließen und da entsprechend die Gelder hingeben, dann teilen wir im Prinzip diesen Loan auf verschiedene Strukturen. Und das kann dann zum Beispiel sein, dass wir sagen, Mensch, wir haben jetzt hier einen Fonds, der ist rein für institutionelle Investoren ab, ich sag mal, gigantischen Summen überhaupt erst investierbar. Und wir haben auf der anderen Seite unseren Diversified Private Credit Fund für die LTIF 2.0 Struktur, der über Now zu erwerben ist. Und wir sagen beispielsweise, X% geht in den einen Fonds, Y% geht in den anderen Fonds.
Ist das bei euch pro Rata?
Ist dann pro Rata, ja, genau. Und es ist
also je nach Fondsvolumen, also jetzt mal kurz übersetzt pro Rata, also je nach Fondsvolumen wird dann das dann auf den Fonds verteilt.
Genau, wird entsprechend verteilt. In der Ausgestaltung und also dementsprechend in der Kondition ist es das Gleiche. Mhm. Das heißt, du hast, und das ist ganz wichtig an der Stelle, keinen Nachteil gegenüber einem Profi-Investor, was den eigentlichen Loan angeht.
Das ist auf jeden Fall gut zu hören. Kommen wir, ich glaube, darauf, wo die Leute jetzt am meisten drauf gewartet haben, die bis zum Ende zugehört haben, Martin.
Trommelwirbel.
Ne? Wie bist du selbst investiert? Also wir wollen keine Zahlen hören, nur die Prozente.
Oh je.
Also zwischen den verschiedenen Asset-Klassen, wenn du sie aus dem Kopf sagen möchtest.
Ja, also ich glaube, das Wichtigste habe ich ja eingangs schon erwähnt. Ich bin vor allem investiert. Ich halte tatsächlich immer nur eine sehr geringe Cash-Quote. Mhm. Also das ist so tatsächlich so ein bisschen mein Notgroschen à la der Kühlschrank geht kaputt oder die Waschmaschine geht kaputt. Das will ich mir schon leisten können, ohne etwas verkaufen zu können.
Ja.
Und ansonsten ist der...
Das hast du so Tagesgeld wahrscheinlich, ganz klassisch.
Tatsächlich auf dem Tagesgeld, ja. Mit einer natürlich attraktiven Verzinsung. Ich will mir da nichts klauen lassen von Instituten. Der Großteil, der ist dann wiederum in Aktien-ETFs angelegt. Der Asset Manager, der dahinter steht, den kann man wahrscheinlich auch erraten, wenn man dem Podcast jetzt ein bisschen zugehört hat. Ich bin da auch nachhaltigen ETFs nicht abgeneigt. Das vielleicht noch als zweiten Hinweis.
Okay.
Wie gehe ich da vor? Ich habe eine relativ breite Streuung, habe mich dazu entschieden, irgendwann mal das aufzusetzen in 40-40-20. Will sagen, 40% in den USA, 40% in Europa und 20% in Schwellenländern. Mhm. Das ist im Prinzip meine Allokation, so wie ich auch Sparpläne monatlich ausführen lasse, um das Ganze natürlich einfach wachsen zu lassen. Das ist der Großteil, eben liquide in Aktien-ETFs. Ganz wichtig an der Stelle mit einem langen Anlagehorizont. Das ist sicherlich eine ganz wichtige Voraussetzung, die man eben mitbringen muss, um so auch anlegen zu können. So, und dann gibt es natürlich noch das ein oder andere nebenbei, was ich mache. Unter anderem gehört ein bisschen Krypto dazu.
Mhm.
Aber es gehören auch Private Markets Investments dazu.
Jetzt wird's interessant.
Jetzt wird's natürlich sehr interessant. Ich habe mich da bisher auf der Equity-Seite bewegt, finde also auch diesen Zugang zu nicht börsennotierten Unternehmen sehr, sehr spannend. Und ja, ich könnte mir natürlich auch sehr gut vorstellen, auf die Debt-Seite mal zu wechseln und vielleicht da mal was auszuprobieren. Da gibt es jetzt ja bei Now diesen einen neuen Fonds. Nein, Spaß beiseite, das ist sicherlich etwas, was ich mir auch ganz detailliert anschaue, beziehungsweise angeschaut habe, logischerweise.
Ja, klar.
Und hier auch etwas machen möchte, weil ich vom Risikoprofil überzeugt bin. Ich glaube, dass das ein gutes Produkt ist. Wichtig, ich bringe den Anlagehorizont mit. Ich kann auf diese tägliche Liquidierbarkeit der Anteile verzichten. Und dann, glaube ich, ist das ein toller Baustein, in dem Fall auf der Debt-Seite, das heißt nicht auf der Equity-Seite, wo ich ja sonst weitestgehend
auf der Equity-Seite bin. Hast du da, also was hast du gemacht, Private Equity? Ganz klassisch, oder?
Genau, Private Equity über eine Fondsstruktur, ja. Mhm. Genau. Und ich glaube, das ist auch.
Und wenn man da ein bisschen, ich meine, wir sind ja der Private Market Podcast da ein bisschen rein. Also was ist das für ein Fokus? Ein Secondaries, ist ein Direct Investments, was ist das?
Das ist ein Secondary Investments mit einer relativ breiten Sektorstruktur. Ja, ich bin da jetzt noch nicht so lange engagiert. Mhm. Ich glaube, wichtig ist auch da, sich eben ein Stück weit zurückzunehmen. Was so diese Performance-Betrachtung angeht, weil ansonsten muss ich tatsächlich sagen, in mein normales Depot schaue ich nicht nur einmal am Tag. Ich weiß auch, dass das irgendwie nicht gesund ist. Ich weiß noch nicht beim Psychologen.
Wenn der DAX hier täglich neue All-Time-Highs macht, ne, dann nimmt man das Dopamin mit, ne?
Das nimmt man tatsächlich sehr gerne mit. Aber man muss natürlich dazu sagen, das bringt jetzt ja an sich keine Wertentwicklung mit sich, wenn ich jetzt öfter in mein Depot schaue. Und wenn ich jetzt auf die Private Markets oder auch auf die Private Debt-Seite springe, generell in dem Bereich von Private Markets, habe ich nicht so eine häufige Bewertung der Assets, was im Zweifelsfall mir vielleicht weniger Dopamin beschert, in Abwärtsphasen vielleicht aber auch nicht so viele graue Haare oder Haarausfall beschert, weil ich schlichtweg nicht sehe, was passiert. Und also das kann positiv, das kann negativ sein, wenn man es mal mit einem Immobilieninvestment vielleicht vergleicht. Wenn ich in eine Eigentumswohnung investiere und lese jetzt in der Zeitung, dass die Immobilienpreise gefallen sind, ich werde ja wahrscheinlich auch jetzt nicht jeden Tag zu einem Makler gehen und sagen, er soll mal bitte meine Eigentumswohnung bewerten und dann sagen, ups, jetzt ist die ja nochmal um 0,3%
gefallen. Finde ich ein gutes Beispiel, ja.
Und das bringt ja dann auch wieder so ein bisschen diese langfristige Betrachtung in den Fokus, die man eben ganz, ganz wichtig an der Stelle haben sollte und haben muss, wenn man in Private Markets Instrumente investiert.
Das finde ich tatsächlich auch einen guten Schlusspunkt, Martin. Ich möchte mich bedanken für deine Einblicke, für die Insights, die du uns gegeben hast. Hast du noch irgendwas, was wir nicht behandelt haben, was du unbedingt jetzt loswerden möchtest?
Ach, ich glaube, wir haben einen Rundumschlag heute gehabt, angefangen von der politischen Debatte, die hier aktuell sehr, sehr heiß diskutiert wird. Wir haben den Auftrag erteilt an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die Wahlurne zu besuchen, die das jetzt ja in der Retroperspektive hoffentlich alle
getan
schon
haben,
ganz
ja.
brav gemacht haben. Ansonsten, das war sehr unterhaltsam und auch tatsächlich sehr kurzweilig. Vielen Dank nochmal hier für die Einladung nach Berlin in euer Hauptstadtstudio von Now. Und ich freue mich, dabei gewesen zu sein.
Ja, vielen lieben Dank, Martin, dass du den Weg gefunden hast. An die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn es Fragen gibt, schreibt uns gerne an hello@investnow.com oder auf LinkedIn. Ich denke mal, dein LinkedIn werden wir auch mit in die Shownotes packen.
Ja, gerne.
Ganz viele neue Anfragen.
Absolut, nehme ich alle gerne entgegen.
Sehr gut. Und in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.